Die ersten Früchte der neuen Ernte, die sollen für Gott sein. Als Dank, dass er uns das Ganze geschenkt hat. Die ganze Ernte, alles, wovon wir leben. Das ist der Grundgedanke des Erntedanks in Israel. Und so wurden dort buchstäblich die Erstlingsfrüchte in den Tempel gebracht. Und davon lebten dann auch die Priester und die Leute, die im Tempel gearbeitet haben. Und die Geschichte, die ich predige, die beginnt damit, dass ein Mann genau das tut. Sie ist kurz, 3 Verse nur, aber ich lese trotzdem nur den Anfang. Die ist nämlich nicht so bekannt. Und dann wissen diesmal vielleicht ausnahmsweise nicht viele schon gleich, wie es weitergeht. 2. Könige 4, Vers 42. Einmal kam ein Mann von Baal Shalisha und brachte dem Gottesmann Erstlingsbrot, also Brot von den Erstlingsfrüchten, 20 Gerstenbrote und frische Körner in einem Beutel. Der Gottesmann, zu dem er das bringt, ist jetzt ein bisschen gegen die Regeln, er bringt sich in den Tempel, ins Heiligtum, sondern einem Gottesmann, aber das war in dem Fall gut getroffen und bitter nötig. Das war Elisa, der Nachfolger von Elia. Und der hatte das durchaus gerade bitter nötig. Elisa ist unterwegs mit einer Schar von Prophetenschülern, also so eine Art wanderndes theologisches Seminar. Und zwar ohne Tross, ohne Küche, ohne Vorräte und ohne Einkünfte. Kiosk war also auch nicht. Die lebten so von der Hand in den Mund und das klappte mal besser und das klappte mal schlechter. Davor wird erzählt, kurz vor dieser Geschichte, dass sie solchen Hunger hatten, dass sie draußen in der Natur gesucht haben nach irgendwas Essbarem und haben auch was gefunden, aber kannten sie nicht, irgendeine Frucht, die sie nicht kannten, aber was gewogen hat sie schon irgendwie und in ihrer Verzweiflung haben sie das Zeug in den Topf geschnitten und Elisas persönlicher Assistent soll dann dieses Überraschungsessen kochen. Und das tut er auch. Und dann heißt es, aber es geschah, als sie von dem Gericht aßen, da schrien sie auf und sagten, der Tod ist im Topf, Mann Gottes. Und sie konnten nichts essen. Wie diese Geschichte vom Tod im Topf weiterging, das verrate ich euch jetzt nicht, das könnt ihr selber nachlesen. Aber sie macht klar, in welchem Mangel Elisa mit seiner wandernden Bibelschule lebt. Das heißt, als da plötzlich dieser Mann auftaucht, mit frischen Sachen von der neuen Ernte, geröstete Körner, frisches Brot, das duftet, das ist ein Ereignis. 20 Erstlingsbrote, das heißt Brotfladen aus frisch geernteter Gerste und ein Beutel frischer Körner. Und dieser Mann, der hat auch gezittert, als das Korn draußen stand, das Getreide. Der hat auch gezittert, ob die Ernte gut wird, ob das reif wird. Und nun ist sie gut geworden. Und deshalb kommt er zum Gottesmann, um zu danken, um die erste Ernte Gott zurückzugeben, ihm so zu danken. Und da steht jetzt also Elisa da mit seinem Diener und hat 20 Brotfladen und einen Beutel Müsli. Und die beiden haben Hunger. Die anderen auch. Was macht Elisa jetzt? Und er sagte, gib's den Leuten, dass sie essen. Gib's den Leuten, dass sie essen. Also er sagt seinem Assistent, gib's, teils unter alle auf. Und das passt ihm gar nicht. Der wandelt sich auf der Stelle zum Bedenkenträger. Sein Diener aber sagte, wie soll ich das 100 Mann vorsetzen? Der protestiert, der hat gute Argumente. Moment mal, 20 Gerstenbrote für 100 Mann, wie stellst du dir das vor? Wie soll ich das machen? Das gibt Streit, vielleicht Schlimmeres. Und es waren ja keine Brotlaibe, da hätte man 5 Mann ein Brotlaib, da kriegt man schon was zwischen die Zähne. Das waren nur so dünne Fladen, sowas wie man beim Inder vorm Essen kriegt, sowas ganz Dünnes zum Zerbrechen, sowas wie 20 Scheiben Knäcke. Und am Schluss hat es dann für niemand gereicht und wir haben uns unnötig gestritten. Vielleicht hat er auch gedacht, der Diener von Elisa, was soll das? Das steht doch dir zu und mir. So steht es doch im Gesetz, dass das für die Priester sein soll. Und ich bin dein Assistent. Und außerdem, so werden wenigstens wir beide satt. wenigstens zwei. Wenn wir das unter alle aufteilen, dann kann jeder gerade mal kosten und ist niemandem geholfen. Durchaus richtig gerechnet, nachvollziehbar. Das sind gute Argumente. Wie reagiert Elisa auf diese Argumente? Vers 43. Elisa aber sagte, gib's den Leuten, dass sie essen. Denn so spricht der Herr, man wird essen und es wird noch übrig bleiben. Also zuerst mal sagt er genau nochmal das Gleiche, nach der Methode Schallplatte mit Riss. Gib's den Leuten, dass sie essen. Und ich denke, er macht das bewusst, dass er das seinen Diener machen lässt. Hätte er ja auch selber machen können. Hätte auch sagen können, okay, dann mache ich es halt. Aber das gehört zur Ausbildung von Jüngern, dass sie anfangen, wenn nicht schon alles bereit liegt. Bevor man sicher ist, wie es ausgehen wird. Teilen, was da ist, auch wenn es mehr als knapp aussieht. So geht Elisa mit dem Bedenkenträger um. Zum einen bleibt er fest, unbeirrbar, er lässt sich nicht abbringen von dem, was er als richtig erkannt hat. Aber er geht eben mit ihm zusammen weiter. Er sagt nicht, lässt es halt, sondern gerade du hast dabei eine wesentliche Aufgabe. Gerade du, der du diese Bedenken hast, gib du es den Leuten, dass sie essen. Bereite du das vor, was passieren wird. Und Elisa gibt ihm noch eine Begründung, die kommt neu dazu, wieso diese Bedenken hier nicht greifen. Gib's den Leuten, dass sie essen, denn so spricht der Herr, man wird essen und es wird noch übrig bleiben. Die Begründung, die er gibt, ist ein Wort Gottes, ist eine Verheißung. Sie werden essen und es wird noch übrig bleiben. Wann bleibt's übrig? Wenn alle satt sind, wenn jeder überlegt, nehme ich noch was? Oh, nicht mehr, ich schaffe nicht mehr. Das heißt, es wird reichen. Alle werden satt. Alle werden essen, alle werden satt werden. Und zwar so, dass sie am Ende noch was übrig bleiben. Und im Blick auf seinen Diener, der diese Bedenken hat, heißt das, und du wirst auch nicht zu kurz kommen. Du wirst auch satt werden. Du sollst es nicht geben, die anderen essen und du bist am Ende hungrig. Es wird reichen, auch für dich. Und zwar reichlich reichen, im Überfluss. Bis jetzt ist das ja alles nur ein Gespräch zwischen Elisa und seinem Diener. Und der hat jetzt zwei Zukunftsbilder. Seins, das Bedenkliche. Es wird nicht für alle reichen. Letztlich hat niemand wirklich was davon. Wir haben verschleudert, was wir bekommen haben. Am Ende sitzen wir da und haben uns gestritten. Und er hat Elisas Zukunftsbild. Alle sind satt und es ist noch übrig. Und wir vertragen uns prächtig. Und wir sind gemeinsam um eine gute Erfahrung mit Gott reicher. Welches von beiden Zukunftsbildern wird passieren? Was wirklich passieren wird, weiß er nicht. Jetzt könnte er natürlich sagen, okay, wenn es für alle reichen soll, das bedeutet ja, es muss in irgendeiner Form mehr werden. Anders geht es ja nicht. Also warten wir doch erstmal ab, ob es irgendwie mehr wird. Und dann kann ich es ja immer noch verteilen. Aber das weiß er selber. So auf Nummer sicher, das funktioniert nicht. Das wird nicht gehen. Dann hat er seine 20 Knäcke und seine Beutel Müsli und dann wird es auch nicht mehr. Es bleibt ein Wagnis. Und dieses Wagnis geht er ein. Er lässt sich dafür gewinnen, er probiert es aus. Vers 44, und er setzte es ihnen vor. Und sie aßen. Ich weiß nicht, ob Elisa ihn überzeugt hat. Oder ob es seine Autorität war, dass er sagt, okay, dann mache ich es jetzt. Ich vermute irgendwas dazwischen. Jedenfalls probiert er es aus und sagt, okay, folgen wir deinem Vorschlag und dann sehen wir, was passiert. Immerhin haben wir ja auch schon einiges zusammen erlebt. Probieren wir es aus. Und er setzte es ihnen vor und sie aßen. Und es blieb noch übrig nach dem Wort des Herrn. Tatsächlich, gegen jede vernünftige Berechnung, alle essen. Alle werden satt. Und es ist immer noch was übrig. Das Zukunftsbild der Verheißung wird wahr, dass Elisa ihm gesagt hat. Und damit ist diese kleine Geschichte auch schon zu Ende. Eine Geschichte gegen die Angst, es könnte nicht reichen. Und ich denke, so eine Angst kennen wir mehr oder weniger alle. Bei uns hier wohl weniger im Blick auf das Essen. Obwohl, wenn man so kurz vor einem großen Feiertag in den Supermarkt geht, was sich da abspielt, 3 Tage, an denen man nicht einkaufen kann, die Angst, es könnte nicht reichen. Aber dass das Essen überhaupt nicht reicht, dass man dann hungrig bleiben muss, das ist heute bei uns wohl keine Existenzfrage mehr. Auch nicht bei Leuten, die wirklich knapp dran sind, dass wir hungern müssen. Das ist Gottlob nicht mehr unser Problem. Aber die Angst, es könnte nicht reichen, die ist deswegen noch lange nicht passé. Die kann sich auf vieles beziehen. Zum Beispiel auf Geld. Da gibt es durchaus Situationen, wo Familien rechnen und fragen, wird das reichen? Kriegen wir das hin? Oder dann fragt jemand, und wenn ich dann Rente kriege, komme ich dann noch über die Runden? Oder im Blick auf die Zeit. Wenn ich mich darauf einlasse, diese Sache mitzumachen, komme ich dann noch zu Rande mit meiner Zeit, wird die reichen? Ich kann mir vorstellen, wenn jemand überlegt, wenn jemand angefragt ist für einen Gemeinderat, dann wird er sich diese Frage stellen, wird es dann noch reichen? Und wenn man dann so rechnet, also so viel Zeit brauche ich, habe ich die im Moment übrig, da wird es kaum jemand geben, der dann sagt, ja, die habe ich übrig, klar, schön, langweile ich mich ein bisschen weniger. Die hat man erstmal nicht übrig. Die Frage, wird das reichen? Oder eine andere Verantwortung, eine andere Mitarbeit. Und auch im Blick auf Mitarbeiter in der Gemeinde, wenn wir überlegen, machen wir das, fangen wir das an, wenn uns was vor die Füße fällt, wenn wir den Eindruck haben, das will Gott von uns. Und dann die Frage, haben wir da die Mitarbeiter dafür? Wird das reichen? Fehlen die uns nicht dann woanders? Wenn wir so überlegt gerechnet hätten, hätten wir Leib und Seele sicher nie angefangen. Die hatten wir nicht übrig. Sollen wir nicht lieber zusammenhalten, was wir haben? Und wenn wir dann mal welche übrig haben, dann überlegen wir immer noch, dann können wir immer noch was Neues anfangen. Oder Aufmerksamkeit. Wenn wir jetzt uns auch noch um diese Leute kümmern, wenn wir uns jetzt auch noch das machen, kommen wir dann nicht zu kurz? Komme ich dann nicht zu kurz? Kommt meine Gruppe dann zu kurz? Geht das nicht von unserem weg? Das, was da ist, das sehen wir doch, das kann doch nicht für alle reichen. Oder noch was anderes, was auch immer. Die Angst, es könnte nicht reichen. Ich bin sicher, dass es bei jedem irgendwas anderes, worauf sich das beziehen kann. Es könnte nicht reichen. Und eine typisch deutsche Reaktion ist, lieber auf Sicherheit gehen, bevor wir was geben. Erstmal muss es da sein und dann noch eine dicke Reserve dazu, man weiß ja nie. Und lieber festhalten, was wir haben, als es zu riskieren, indem wir es einsetzen. Die Angst, es könnte nicht reichen. In unserer Geschichte können wir lernen, wie wir umgehen könnten mit dieser Angst. Und er setzte es ihnen vor. Und sie aßen und es blieb noch übrig nach dem Wort des Herrn. Und das ist nicht nur der Weg Elisas, das ist ein biblisches Prinzip. Einsetzen, was da ist, ohne Sicherheit, ohne schon zu sehen, was am Ende übrig bleibt. Einfach nur nach dem Wort des Herrn. Also er macht das ja auch nicht einfach so, sondern nach dem Wort des Herrn. Und dann wird es reichen und dann wird es reichlich reichen. Und hier in dieser Geschichte passiert es durch ein Wunder. Könnte man sagen, Kunststück, dann ist es ja auch keine Kunst. Aber ist es nicht, denn dieses Wunder passiert nicht gleich. Das passiert nicht vorher. Das passiert erst nachdem der Diener Elisa glaubt. Nachdem er die Verheißung Gottes gelten lässt. Nachdem er einsetzt, was sie haben. Und dabei riskiert, es zu verlieren. Dann erst. Und ohne das wäre das Wunder nicht passiert. Es reicht also nicht einfach zu warten, wenn wir ein Wunder erleben wollen und sagen, mal gucken, ich guck's mir schön an. Sondern da sind wir dabei, von Anfang an. Da hat sich bei mir ein Satz eingeprägt von dem Herner Superintendenten Fritz Schwarz. Der hat gesagt, bei geringem Einsatz sind Wunder relativ selten. Das ist ein realistischer Mann, der weiß, es kann auch mal passieren. Trotzdem, Gott ist frei, aber trotzdem, bei geringem Einsatz sind Wunder relativ selten. Und der Diener hier, der bringt diesen Einsatz. und wird Teil des Wunders. Ein biblisches Prinzip: anfangen, bevor alles Nötige schon sichtbar ist und bereit liegt. Bei Jesus ist es einmal ähnlich gelaufen. Ich vermute mal, ihr habt vielleicht schon euch daran erinnert gefühlt. Da haben auch viele Leute Hunger. Und Jesus macht eine Bestandsaufnahme, sagt, was haben wir da? Und der Jünger Andreas sagt, es ist ein kleiner Junge hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist das unter so viele? Die gleichen Bedenken. Es wird nicht reichen. Und in dem Fall sowas von offensichtlich. Muss man nicht nachrechnen, muss man nicht Betriebswirtschaft studiert haben, um das rauszufinden. Und Jesus verlangt von seinen Jüngern das Gleiche, das Elisa von seinen Dienern verlangt hat. Sie haben nicht nötig wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und das heißt praktisch, erstmal trefft alle Vorbereitungen zum Essen. Lasst die Leute sich lagern. Er sagt schon wie, 50er Gruppen, auch hier dann 100 Gruppen. Nur nicht eben 100 Leute, sondern 100 Gruppen. Jawohl, jetzt gleich, wo ihr nicht mehr seht als diese 5 Brote und diese 2 Fische. Trefft alle Vorbereitungen, obwohl noch so wenig da ist. Und alle können das sehen. Peinlich, wenn es da nichts gibt, wenn man sagt, setzt euch schon mal, ich decke schon mal den Tisch und dann hinterher, ups, leider nichts zu essen da. Und dann sagen, huhu, hat sich wieder einer überhoben. Peinlich, wenn das nicht funktioniert. Und auch hier ist es so, Jesus macht das nicht selber. Er lässt das seine Leute machen. Er macht das Wunder nicht für sie auf der Bühne. Er sagt, Mensch, setzt euch mal her, ich werde euch jetzt mal zeigen, ich werde es jetzt mal brezeln lassen. Sondern er sagt, ihr müsst anfangen. Ihr müsst die Vorbereitungen treffen. Und ihr müsst damit riskieren, euch zu blamieren. Sicher. Das gehört auch bei Jesus zur Ausbildung seiner Leute. Anzufangen, wenn nicht schon alles bereit liegt. Bevor man sicher ist, wie es ausgehen wird. Einsetzen, was da ist, auch wenn es nach knapp aussieht. Und sie machen es auf sein Wort hin. Und sie werden Teil des Wunders. Alle essen. Alle werden satt. Und es bleibt noch übrig. 12 Körbe. Am Ende nach allen Ausgaben ist mehr da, als am Anfang da war. Das passiert, wenn wir einsetzen, was wir haben, auch wenn das schmerzlich wenig ist. Viel zu wenig. Wenn wir es einsetzen, wird Hunger gestillt. Ganz unterschiedlicher Hunger. Da werden Menschen satt. Und es bleibt noch übrig. Das ist ein biblisches Prinzip. Aber das merken wir erst, diese Erfahrung machen wir erst, wenn wir uns das trauen. Bevor wir sehen, wenn wir nicht unseren Bedenken folgen, sondern Gottes Verheißung. Es muss nicht immer ein Wunder sein. Meistens wird es anders laufen. Aber das hat mit unseren Erwartungen zu tun. Wählen wir Gottes Verheißungen als leitendes Zukunftsbild, dann hat das gleich schon Folgen bei uns. Dann fangen wir an, Vorbereitungen zu treffen. Dann fangen wir an, uns darauf einzurichten. Für diese Zukunft, so wie die Jünger, die alle schon mal setzen lassen zum Essen und lasst Gänge frei, dass wir es reinbringen können, als fast noch gar nichts da ist von dem Essen. Wir treffen die Vorbereitungen, die nötig sind, dass Gottes Verheißungen bei uns Fuß fassen. Auch das ist Glaube. Und dann erst fängt sie an, sich zu erfüllen. Und wenn wir negative Erwartungen vorbereiten, werden die sich wahrscheinlich auch erfüllen. Und dann können wir sagen, seht ihr gleich gewusst, dass es so kommt. Wie der im Gleichnis mit den Talenten, der das eine hatte und dachte, das wird bestimmt nichts und hat es eingebuddelt und hat erwartet, am Ende hat er immer noch eins und am Ende hat er auch immer noch eins. Ganz wie er erwartet hat, ist nicht mehr geworden. 5 Brote sind 5 Brote und nicht mehr. Da wird einer satt oder auch 3 oder 5 oder 7, so ein bisschen halbsatt, aber mehr eben nicht. Lasst uns unsere 5 Brote zusammenhalten, können wir sagen. Und wenn wir so denken, dann wird einer satt oder 3 oder 5 oder 7 halb satt. Aber mehr eben nicht. Und wir erleben nicht, was Gott machen kann. Aus 5 Broten und 2 Fischen, die wir ihm geben. Oder aus 20 Broten und einem Beutel Körnern. Ein geistliches Gesetz. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. So bringt es Paulus auf den Punkt im 2. Korintherbrief. Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir zu solchen Erfahrungen? Da gibt uns die Geschichte auch eine Hilfe. Elisa macht nicht auf moralisch. Der sagt seinem Diener nicht, so darfst du nicht denken und du darfst doch nicht hier so eine Zweifel äußern. Er wirft ihm auch nicht vor, dass er zu wenig Glauben hat. Er schlägt ihm nicht vor, jetzt erstmal seine geistlichen Muskeln zu trainieren. Er sagt einfach, mach's. Gib ihnen zu essen. Tu einfach als ob. Trotz deiner Bedenken. Mit deinen Bedenken, falls sie noch da sind. Probier es aus, prüf Gott, ob er diese Verweisung wahr macht. Das ist nicht ungeistlich, Gott zu prüfen. Indem wir das tun, was er sagt, mit Bedenken. Im Schwanken noch, welches Zukunftsbild wird sich erfüllen. Und dann sehen, was passiert. Wenn wir uns auf die Vorbereitung, auf die Verheißung vorbereiten und beobachten, ob sie eintrifft, weil wir es noch nicht wissen. Und Gott so prüfen. Er ermuntert uns ausdrücklich dazu, ihn so zu prüfen. Gerade bei diesem Thema, was wir haben, riskieren. Prophet Malachi, letzte Kapitel des Alten Testamentes, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr, der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde, bis zum Übermaß. Auch da die Erstlingsfrüchte, nicht warten, ob am Ende noch was übrig ist, sondern am Anfang, auf Risiko. Und was passiert? Malachi sagt, die Schleusen des Himmels werden sich öffnen und ihr werdet Segen Gottes erleben bis zum Übermaß. Es wird reichen und es wird übrig bleiben und ihr werdet satt werden. Gott zum Zuge kommen lassen. Probier's aus, stell Gott auf die Probe mit seinen Verheißungen. Und das ist ja hier nicht so eine esoterische Versprechung, wenn du was noch richtig willst, dann wird es schon irgendwie werden. Es geht um Verheißungen Gottes, auf die hin wir anfangen sollen. Auf dein Wort hin will ich es wagen, sagt Petrus und wirft das Netz auf die andere Seite, obwohl er dort noch nicht einen einzigen Fisch gesehen hat. Es geht um Dinge, die Gott uns verheißt, die Gott uns ankündigt. Und natürlich kann es da auch sein, jemand irrt sich. Wir haben jetzt nicht Elisa unter uns und zu den Zeiten war das wahrscheinlich, hat er auch noch nicht diese Autorität gehabt, sonst hätte der Diener ja auch nicht gefragt. Kann sein, jemand irrt sich, jemand hält ein Zukunftsbild für eine Verheißung Gottes und irrt sich in diesem Fall. Es ist nur sein Wunsch oder der Wunsch seiner Gruppe. Oder es passiert, wir sind unterschiedlicher Meinung darüber, ob eine Sache Gottes Verheißung hat oder nicht. Und es ist ja nicht so, dass der mit der unwahrscheinlichsten Rechnung nur immer automatisch recht hat. Und wenn es so unklar ist, dann können wir diesen Weg Elisas gehen. Probier es aus, lebe so, als ob diese Verheißung Gottes bald wahr wird. Bereite dich drauf vor, praktisch, konkret. Und dann werden wir merken, ob wir Gott da richtig verstanden haben. Abraham und Sarah haben das gemacht. Die konnten sich das auch nicht vorstellen, dass sie in ihrem Alter noch einen Sohn bekommen. Und sie haben gelacht, Sarah hat gelacht bei der Vorstellung, aber sie haben es ausprobiert. Das heißt praktisch, sie haben miteinander geschlafen, sonst hätten sie Isaak nie erlebt. Lassen wir uns ausbilden wie die Schüler Elisas, wie die Jünger Jesu, anfangen, auch wenn nicht schon alles da ist. Bevor wir sicher sind, wie es ausgehen wird, einsetzen, was da ist, auch wenn es knapp aussieht. Und er setzte es ihnen vor und sie aßen und es blieb noch übrig nach dem Wort des Herrn. Und dann werden wir ähnliche Erfahrungen machen, mit Wundern und ohne Wunder. Es wird reichen, es reicht für alle und es ist noch übrig. Und wir werden erleben, Gott ist nicht sparsam, wenn wir anfangen, uns auf seine Zukunft vorzubereiten. Selbst wenn wir uns dazwischendrin auch mal irren, das muss man ja auch trainieren und einüben, das zu erkennen. Solche Experimente werden uns verändern, die werden unseren Kopf verändern, unser Herz, die werden unsere Erwartungen verändern, unser Handeln. Und dazu will uns diese kleine Geschichte aus dem Leben des Elisa und aus dem Leben seines Dieners ermutigen. Und deshalb wurde sie weitererzählt, deshalb wurde sie aufgeschrieben. Eine Erwartungsgeschichte, die verspricht, dass sich das in unserem Leben ereignen wird, in unseren Familien, unserer Gemeinde. wenn wir auf Gottes Reichtum setzen und anfangen. Auch wenn es jetzt noch nicht zu sehen ist, es wird reichen und es wird reichlich reichen. Amen. Amen.